Bevor wir in die Folge starten, ganz kurz zu mir. Mein Name ist Martin Reichezähler. Ich arbeite seit ganz vielen Jahren in Rechts- und Compliance-Funktionen und begleite Unternehmen schon seit Jahren dabei, genau diese Themen im Alltag zum Laufen zu bringen. Und wenn ich eines dabei gelernt habe, dann das: Compliance scheitert selten am Wissen oder an der Regel. Compliance scheitert fast immer an der Umsetzung und an ihrer fehlenden Wirkung. Und genau aus dieser Erfahrung heraus haben wir Loop als Compliance Software Suite entwickelt. Eine Lösung, die bereits mehr als 200 führenden Unternehmen und Behörden hilft, Compliance wirklich zu steuern. Es ist eine Lösung aus der Praxis für die Praxis. Weitere Informationen zu Loop gibt's unter www.loop.at und natürlich in den Shownotes. Aber jetzt genug von mir und von Loop, rein in die neue Folge von Code of C.
Inkonsequente Entscheidungen schaffen eine Kultur des Misstrauens. Das ist ja beliebig, da sind Regeln verhandelbar. Dann sind sie ja für jeden verhandelbar. Oder nur für ihn oder für sie. Ja, das müssen wir mal austesten. Du hast automatisch dann Menschen, die das ausprobieren. Logisch.
Also das muss uns in der Compliance schon klar sein, dass Null Toleranz ist ein Versprechen. Mit dem schaffen wir Vertrauen in der Organisation. Wir entscheiden ja nicht als Compliance Officer, das ist das Gute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Code of C, dem True Compliance Podcast von Loop. Hier sprechen wir über Compliance aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Martin Reichezähler, ich bin Compliance Officer, ich bin Mitgründer von Loop und für die nächsten Minuten Ihr Gastgeber. Nachdem wir uns das letzte Mal über das Thema Whistleblowing unterhalten haben und auch die interne Investigation, also die interne Untersuchung auch schon im Podcast hatten, sprechen wir heute über das nächste Element, und das nächste Element ist die Sanktion. Wir behandeln heute die Frage, oder wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie leicht fällt uns denn diese Null-Toleranz bei der Sanktion tatsächlich? Und das mache ich mit einer der bekanntesten und erfolgreichsten Podcasterinnen in Österreich, mit einer Coachin, einer Mentorin, vor allem aber meiner Freundin Leslie Jäger. Liebe Leslie, herzlich willkommen, schön, dass du wieder bei mir bist.
Ja, es freut mich voll, Martin, und war der Intro, da kriege ich schon ganz hart, ja. Freue mich ganz besonders, dass ich wieder bei dir bin.
So, liebe Leslie, bevor wir in das heutige Thema Sanktion, warum Konsequenz so schwer ist und was sie über uns verrät, einsteigen, haben wir ja immer ein wiederkehrendes Element, und das ist zu Beginn ja immer unser Mutmacher. Mhm. Wir trinken heute weder Prosecco, noch Bier, noch Rum, noch sonst irgendwas. Wir nehmen heute in der Früh auf, und für uns, für dich gibt's heute ein Frühstück bei mir, quasi ein Mutfrühstück für jemanden, der Mut macht. Ja, dein Podcast heißt ja Mutpropaganda. Das ist ja durchaus ein Konzept, dem du auch dein Leben verschrieben hast, anderen Mut zu machen und andere Menschen auch anzuleiten und sie durchs Leben zu begleiten. Und darum auch die Folge heute, wenn es um die Sanktion geht. Und was macht die Sanktion mit uns als Mensch? Warum können wir mit Konsequenzen so schwer umgehen? Warum können wir mit Sanktionen so schwer umgehen? Was macht das mit uns als Mensch? Darum bist du auch der richtige Gast für die richtige Folge.
Martin, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja so froh, dass du hast mir ja geschrieben, was ich für ein Mutmacher mich hat, ja. Und ich habe mir gedacht, ich sitze jetzt einfach aus, und solange du mich nicht nur mehr fragst, muss ich mich jetzt nicht nur mehr outen, weil ich hätte ganz schwer mit Prosecco oder so starten können in der Früh. Und Frühstück bei mir, das ist, da triffst du mich ja wirklich mitten ins Herz, ja, so ein gutes Weckerl. Ich freue mich jetzt schon, aber erst nachher, ja, weil sonst schmatze ich da ins Mikro rein, das soll mir die leider sparen.
Aber wir gönnen uns nebenbei zumindest einen Kaffee, das machen wir, um den Gaumen ein bisschen anzufeuchten und um die Stimme zu lockern, und das Frühstück, das gönnen wir uns, um die Stimmung ein bisschen zu lockern.
Nein, ich lasse jetzt stehen, weil dann vor lauter es wird so gut, habe ich Gott sei Dank, weißt du, dann ist es trotzdem ein wenig feuchter, ja, weil da freue ich mich schon die ganze Zeit aufs Essen. Das wird super.
Also wenn zwischendurch vielleicht die Leslie doch einmal abbeißt oder ich abbeißt, dann bitte verzeihen. So, liebe Leslie, es gibt ja immer noch ein zweites wiederkehrendes Element bei uns in den Interviewfolgen, und das ist der Code of C Check-in.
Tja, jetzt bin ich aufgeregt.
So. Liebe Leslie, ich darf dich zum Aufwärmen ersuchen, mir folgende Sätze zu vervollständigen. Und dein erster Satz ist, und der bildet natürlich die Brücke zum heutigen Thema, liebe Leslie, Konsequenz bedeutet für mich
Klarheit schaffen.
Der zweite Satz ist, ich merke, dass ich inkonsequent werde, wenn
Wann merke ich, dass ich inkonsequent werde? Naja, wenn Kopf und Bauch irgendwie nicht d'accord gängen und das fühlt sich dann immer stimmig an und konkurrent.
Mhm, Bauch und Kopf. Mhm. Ich habe nur einen Entweder-Oder-Satz für dich vorbereitet und wenig überraschend, liebe Leslie. Konsequenz. Fokus auf Klarheit oder Fokus auf Harmonie?
Klarheit. Immer.
Also Klarheit vor Harmonie.
Ja, immer.
Wunderbar. So, warum sprechen wir heute über dieses Thema? Wir in der Compliance, wir fokussieren uns ja sehr stark immer auf die Prävention und wir lieben es, Richtlinien und Regeln zu schreiben. Wir lieben es hoffentlich noch viel mehr, Prozesse zu schaffen und das Umfeld so auszugestalten für die Kolleginnen und Kollegen, dass richtiges Verhalten in Wahrheit intrinsisch getrieben ist und Menschen schon aufgrund der Prozesse wissen, wie sie sich richtig verhalten sollen. Das heißt, wir denken sehr viel in der Prävention, wir denken sehr viel in der Verhaltensänderung, aber durch Prozesse und Richtlinien. Natürlich gehört an der einen oder anderen Stelle die Konsequenz und die Sanktion dazu, meistens dann, wenn eine interne Untersuchung dem vorgegangen ist. Also dann, wenn im Hinweisgebersystem zum Beispiel eine Meldung drinnen ist und wir als Compliance Officer untersuchen das und stellen fest, dass irgendeine Richtlinie, irgendeine Regel oder irgendetwas nicht eingehalten wurde, dann gibt es natürlich eine Sanktion oder eine Konsequenz. In einem meiner letzten oder bei einem meiner letzten Fälle in dem Unternehmen, in dem ich tätig bin, hat die Investigation gar nicht so lange gedauert. Es war eigentlich sehr rasch, sehr klar, dass man da gegen Regeln verstoßen hat. Nämlich so verstoßen hat, wo man gesagt hat, dass das Handeln der handelnden Personen ist so schwerwiegend, weil es so einen negativen Einfluss hat auf das Thema Vertrauen in der Organisation, dass man eigentlich die Konsequenz nur, oder dass die eigentlich richtige Konsequenz die war, sich von den Personen zu trennen. So. Plötzlich hat aber die Organisation gefühlt dagegen rebelliert. Also Menschen haben zwar verstanden, dass man gegen eine Regel verstoßen hat, Menschen haben verstanden, dass sie da jemand nicht richtig und nicht ordentlich verhalten hat und waren trotzdem gegen die Sanktion. Also die Sanktion war plötzlich das Schlimme. Also wir als Compliance waren eigentlich die, gegen die sie dann die Stimmung gerichtet hat und nicht gegen die Personen, die eigentlich das Fehlverhalten gelegt
haben. Bisschen eine Umkehr quasi.
Eine Umkehr, genau. Jetzt ist vielleicht das schon der Einstieg in die heutige Folge. Warum empfinden Menschen Sanktionen oft als unfair? Selbst nämlich, wenn sie gerecht sind.
Gut, da muss ich ein bisschen ausholen.
Bitte,
ja,
hol aus.
Weil das eine ist natürlich, was die Organisation betrifft. Es kommt ein bisschen darauf an, aus welcher Sichtweise, aus welcher Brille schaue ich drauf. Ja. Ist die Person, die betroffen ist, findet die das ungerecht? Ist die Organisation rundherum die, die das ungerecht finden? Mhm. Manches Mal muss man auch sagen, dass vielleicht gar nicht als ungerecht gesehen wird, nur man hängt vielleicht an den betroffenen Personen, aus was für einen Grund heraus auch immer, weil die vielleicht ein spezielles Wissen hat, ein Leistungsträger ist, vielleicht ein wichtiger Performer ist, dass man dann versucht, irgendwie zum Rechtfertigen, warum das ja doch nicht so dramatisch war, warum man vielleicht doch nochmal ja, ein Auge zudrucken soll. Also da gibt es viele Gründe. Ganz grundsätzlich, warum empfindet man was als ungerecht? Naja, wenn wir bei Sanktionen sind, da werden bei uns tief innen drinnen ja evolutionstechnisch ein paar Sachen getriggert. Das eine ist ja das Thema Zugehörigkeit. Denn Ausschluss, ja, torpediert natürlich mein Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Und ausgeschlossen zu werden, war ja jeher immer ein Todesurteil für ganz viele Menschen, ja. Dass wir natürlich nimmer in einer Welt leben, wo wir, wenn wir ausgeschlossen werden, draußen in der Wildnis vom wilden Tier aufgefressen werden, ist so, ja. Nichtsdestotrotz in uns drinnen, gehirntechnisch, bewirkt es denselben Schmerz. Ja, also die Kontrolle zu verlieren ist auch ein wichtiges Bedürfnis. Naja, wenn ich es nicht mehr selber in der Hand habe, Kontrolle ist für ganz viele Menschen ganz ein elementares Grundbedürfnis, Kontrolle über das eigene Leben zu haben und auch rundherum. Ja. Und natürlich auch so, natürlich Gerechtigkeit ist auch ein Bedürfnis. Wenn ich jetzt weiß, ich habe vielleicht irgendwo einen Bock geschossen, dann weiß ich vielleicht, dass das gerecht ist. Aber wenn andere Bedürfnisse trotzdem torpediert werden bis zu einem gewissen Grad, dann verursacht das Schmerz. Ja, und wir Menschen agieren da ja nicht objektiv, sondern wir versuchen es ja immer in ein Verhältnis zu setzen. Warum fangen wir nicht bei den anderen an? Und ja, also da kann es viele Gründe geben und da ist halt dann auch so, es kommt dann immer ein bisschen auf die Sanktion an. Ja, es gibt ja Sanktionen, die sind so weitreichend wie der Ausschluss aus einer Organisation oder vielleicht sogar fristlose oder was auch immer. Ja, es gibt ja auch andere Formen von Sanktionen, ja, und da triffst unterschiedliche Gemüter. Es gibt die, die das Drama machen, es gibt die, die in die Verweigerung gehen, die die Sachen uminterpretieren, die halt ihre eigene Geschichte draus machen und dann auf verschiedene Arten und Wege versuchen, irgendwie die Sanktion auszuhebeln oder kleiner zu machen oder halt, ja, also was auch immer darzustellen. Und dann gibt's halt auch die Menschen, die mit Scham reagieren, ja, die sich schuldig fühlen. Und je nachdem, was du halt dann in deiner Organisation an Menschentypen hast, hast du entweder dieses Drama, ja, und die Menschen, die Drama haben, die suchen sich ganz oft Verbündete und die versuchen halt dann auch in der Organisation Menschen zu finden, die mit ihnen den Weg beschreiten, dass es halt nicht so schlimm war. Ja, oder dass man mal eine Ausnahme machen kann, oder dass man jetzt eh ausreichend gelernt hat, oder was auch immer. Und wenn das dann nicht funktioniert, also nehmen wir mal an, es wäre jetzt nicht die Kündigung oder die Fristlose, sondern die Person bleibt, ja, dann wird die bockig. Ja, dann quasi fängt die an, innerlich gekündigt zu haben, ja, und dann macht halt das eine oder andere, was der Organisation trotzdem schaden kann, währenddessen die anderen vielleicht aus dem lernen. Also Konsequenzen sind ja immer ein Lernfaktor, nämlich für die einzelne Person, aber insbesondere auch für die Kultur in einer Organisation und für die Organisation selber.
Mhm. Jetzt hast du ganz viel gesagt.
Habe ich ganz viel gesagt, gell?
Aber ganz viel großartige Dinge, weil bei uns in der Compliance ist immer, steht in jeder Richtlinie, in jeder Regel, bedeutet es immer oder versprechen wir der Organisation eine Null-Toleranz-Politik. Das ist insbesondere ein Versprechen, das die Compliance-Organisation beziehungsweise auch die Geschäftsführung der Organisation gibt. Nämlich, wenn sie jemand nicht an unsere Regeln hält, wenn sie jemand nicht an das hält, wer wir als Organisation sind und auch sein wollen, dann werden wir Wege finden, entweder die Person wieder in die Kultur einzugliedern, kann auch eine Form der Sanktion sein, durch Schulungen und Sonstiges, oder die Person oder die Personengruppe aus dem Unternehmen oder aus der Kultur zu entfernen. Das klingt natürlich hart, ist aber in Wahrheit notwendig, damit eine Organisation auch ihre Ziele erreichen kann und als Kultur auch wachsen kann. Jetzt hast du ganz, ganz viel davon gesprochen, von Kontrolle und Sicherheit, nämlich auch dann, wenn man ausgeschlossen wird aus einer Organisation. Was da bei mir sofort triggert, ist das, wir schreiben überall hin Null Toleranz. Also das ist ja jetzt, kommt ja jetzt nicht überraschend. Das heißt, wenn ich mir jetzt nicht an die Regeln halte oder wenn ich ein Fehlverhalten setze und auch der Organisation damit Schaden zufüge und auch der Kultur damit Schaden zufüge, weil das hat ja zumeist einen Einfluss auf das Thema Vertrauen in der Organisation, dann muss man doch eigentlich klar sein, dass das eine Konsequenz hat. Und jetzt hast du beim Check-in was gesagt und du hast das jetzt auch in deine Ausführungen gesagt, nämlich auch das Thema Klarheit. Und vielleicht ist das simple Schreiben von Null Toleranz gar nicht ausreichend. Vielleicht muss ich bei dem Thema Sanktion viel mehr Klarheit schaffen, indem ich eigentlich viel mehr den Menschen erkläre, warum es Sanktionen gibt und was wir mit der Sanktion eigentlich bezwecken. Weil meistens steht nur Null Toleranz, die Konsequenzen können reichen von einem Gespräch mit Compliance Officer, von der Schulung bis hin zu Entlassung. Aber vielleicht müssen wir nur viel mehr an dem Thema Klarheit arbeiten und viel mehr erklären, was bezwecken wir denn eigentlich mit der Sanktion. Also das war jetzt so ein bisschen meine Conclusio aus dem, weil dann schaffe ich vielleicht mehr Objektivierung der Konsequenz und weniger subjektive Einflussnahme.
Vielleicht nur mal ganz plakativ einmal das Bild festzuhalten. Jede Organisation muss einen Rahmen schaffen, in der sie die Menschen, die Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen sicher fühlen.
Richtig.
Ja? Und dafür braucht sie ja auch die Compliance.
Richtig.
Ja? Damit dieser Rahmen für alle Menschen, die sich dran halten, gewährleistet ist, dass man nicht jeden Tag Sorgen machen muss, befinde ich mich eh noch richtig, ja, auf der richtigen Spielwiese oder bin ich schon mit einem Fuß draußen, ja. Und wenn ich diese Sanktionen dann habe, ja, und dann auch klar bin, warum es diese Sanktionen braucht, so wie es du gerade sagst, also die Relevanz ist ja immer, oder das Entscheidende ist ja immer, was passiert, wenn ich die Sanktionen nicht umsetze, die ich vorher angekündigt habe. Mhm. Ja, weil dann schaffe ich erstens an Nährboden, an Möglichkeiten für erstens Nachahmung, zweitens auch an Unsicherheit, ja, weil plötzlich ist es unsicher. Die Menschen, die diesen Rahmen aufgestellt haben, denen kann ich ja nicht mehr vertrauen. Ja, weil ich muss mich ja, wenn ich Mitarbeiterin, Mitarbeiter bin, in ein Korsett begeben, wo ich sage, okay, für mich und für die Menschen, die da drinnen arbeiten, funktioniert das und ich kann mich darauf verlassen, weil es Menschen gibt, die Werte haben, dass sie schauen, dass dieser Rahmen gehalten wird. Und die relevante Frage ist immer, wozu führt es, wenn man jetzt so da ist, wie wenn nichts passiert war? Ja, oder wenn wir halt so ganz milde Sanktionen aussprechen, weil dann bin ich nicht mehr vertrauensvoll als Management, als Führungskraft, weil ich mich nicht an mein Wort halte und weil ich meine eigenen Werte abschieße. Ja, weil ich meine eigenen Werte ja eigentlich zu Fall bringe.
Dann ist Inkonsequenz keine Schwäche, sondern Inkonsequenz ist eigentlich eine Entscheidung.
Inkonsequenz ist eine Entscheidung, ja, aber die Frage ist wozu. Ja, und konsequente Entscheidungen schaffen eine Kultur des Vertrauens. Inkonsequente Entscheidungen schaffen eine Kultur des Misstrauens, weil das ist ja beliebig, da sind Regeln verhandelbar. Dann sind sie ja für jeden verhandelbar. Oder nur für ihn oder für sie. Ja, das müssen wir mal austesten. Du hast automatisch dann Menschen, die das ausprobieren. Logisch. Weil du machst dir die Tür auf. Du hast sukzessive selber deinen Rahmen erweitert. Und du musst ja dann auch sagen, okay, wenn ich jetzt für einen Hansi Müller das mache, dann muss ich es auch für die Susi Müller machen, ja? Weil irgendwo kann ich ja mich dann auf was berufen, ja, der hat ja auch quasi da über die Grenzen steigen dürfen, ist ja halb so schlimm gewesen.
Und das kennen, glaube ich, ganz viele Organisationen, dass man vielleicht durchaus konsequent ist bei Konsequenzen, aber nicht konsequent ist bei der Ausgestaltung der Konsequenz. Dass unterschiedliche Menschen bei gleichem Vergehen, aber trotzdem unterschiedliche Sanktionen erhalten. Und dann ist es auch inkonsequent. Und auch das ist eine Entscheidung, die nicht zu einer Sicherheit führt im Unternehmen. Und das ist, ich glaube, dass uns das auch so schwerfällt, als Mensch zu verstehen, weil diese Vorfälle und diese Themen ja nicht immer schwarz-weiß sind. Insbesondere, wenn wir nämlich auf die subjektive TäterInnen und Täterseite gehen, dann ist ja immer die Frage des Vorsatzes und immer wie absichtlich hat denn jemand jetzt etwas gemacht. Da ergießt man sich oder erschöpft man sich ja in den Ausführungen und auch in der Investigation immer sehr oft in ganz vielen Erklärungen, warum jemand etwas mit Absicht oder nicht mit Absicht gemacht hat. Da ist schon die Kunst, so objektiv wie möglich zu sein. Ja. Und da ist, glaube ich, auch eine Herausforderung, weil wir ja als Compliance Officer selbst Teil der Organisation sind. Und somit stehen uns ja Menschen oft näher als andere in der Organisation. Das heißt, die erste Kunst für uns ist es, da schon eine Distanz zu schaffen, während wir investigieren und insbesondere während wir dann aber auch diese Handlungsempfehlungen geben. Darum ist es auch gut, dass wir in der Compliance die Entscheidungen nicht treffen. Wir in der Compliance, wir geben quasi die Handlungsempfehlung. Aber es ist für uns schon immer eine Herausforderung, die Grundlage für diese Handlungsempfehlung und somit auch für diese Sanktion richtig auszugestalten, weil wir natürlich Einfluss nehmen darauf, wie eine Sanktion sein wird. Ja, also das ist, glaube ich, da müssen wir uns selbst an der Nase nehmen und da schauen, dass wir so objektiv wie möglich bleiben. Wenn wir das schaffen, dann ist es vielleicht gar nicht so schwierig, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, im Sinne von, dass wir sagen, Person A, Person B sind zwar unterschiedlich, haben aber dasselbe gemacht, wir schlagen dieselbe Sanktion vor. Ich glaube, die größte Herausforderung ist dann bei denen, die dann die Entscheidung auch treffen, weil da kommen dann auch wieder subjektive Elemente mit rein. Und vielleicht hat die Geschäftsführung, die entscheidet, gar nicht diesen Sicherheitsgedanken, weil sie ein bisschen losgelöster von der Organisation sind. Und bei uns beim letzten Fall, den wir gehabt haben, warst du, die Geschäftsführung hat der Handlungsempfehlung entsprochen, der Compliance-Organisation. Das heißt, wir haben Sicherheit gefühlt, weil wir natürlich gewusst haben, das, was wir empfohlen haben, das passt. Dazu stehen wir, die Geschäftsführung hat das genauso gesehen wie wir, nur die Organisation hat das nicht so gesehen. Also in Wahrheit haben wir es nicht geschafft, diese Brücke wieder zu bauen, weil man nämlich dann, und das ist genau das Thema, was wir jetzt gerade gehabt haben, nämlich dieses ungleiche Personen, gleiches Vergehen, aber ungleiche Sanktion, genau das hatten wir nämlich zuvor. Wir haben früher waren wir nicht sehr konsequent bei den Entscheidungen und bei den Sanktionen. Ja, das heißt, es hatte tatsächlich einen Wildwuchs gegeben mit, die Person ist viel wichtiger, die Person braucht man für Vertrieb, die Person hat sich schon so bewährt bei uns im Unternehmen, die ist schon so lang da oder die Person ist so jung oder was auch immer wir für Gründe gehabt haben in der Entscheidung, warum wir bei den Konsequenzen inkonsequent gewesen sind. Das hat uns jetzt natürlich Probleme bereitet, weil irgendwann haben wir in der Compliance einmal gesagt, wir müssen jetzt einen Standard einführen. Wir müssen jetzt einen Pflock einschlagen und müssen sagen, ab jetzt können wir uns diesen Wildwuchs an Konsequenzen nicht mehr leisten, weil wir damit der Organisation und der Kultur schaden. Nur, was wir nicht geschafft haben, ist klar zu kommunizieren und aufzuzeigen, dass jetzt der Punkt ist, wo wir jetzt die Handlungsempfehlungen immer gleichsetzen. Und auch auf die Entscheidung entsprechend einwirken, dass wir sagen, wenn du diese Entscheidung triffst, hat das folgende Konsequenz oder folgende Auswirkung, weil du dann den Standard unterschreitest. Und ich glaube, diesen Punkt der Klarheit haben wir verpasst. Und das ist mitunter vermutlich auch der Grund, warum die Organisation so mit Ablehnung jetzt gegen diese Sanktionen reagiert hat. Ja, es fliegt
dann um die Ohren.
Genau.
Logisch, weil die Organisation kann nicht nachvollziehen, warum ist es jetzt da.
Ja. Genau. Was wir gemacht haben, war, wir haben dann versucht, mit der betroffenen Abteilung zu sprechen und nur mit darzulegen, warum wir als Compliance zu diesem Ergebnis gekommen sind und warum es so schwerwiegend ist, dass wir uns von diesen Personen trennen haben müssen. Aber es war auch nicht leicht für uns als Compliance-Organisation, das zu tun, weil du natürlich auf dem Präsentierteller bist. Plötzlich wird nämlich jeder Schritt in der Investigation hinterfragt. Und plötzlich hast du 100 Personen, die selbst Profis sind in Investigationen, die noch nie eine Untersuchung geführt haben, die noch nie kritische Interviews geführt haben, aber das sind plötzlich Profis. Und dann muss man, als Compliance Officer, muss man sich dann diesen Fragen stellen, und wir landen dann plötzlich in einer Rechtfertigung. Und das ist ganz schwierig, weil ich als Compliance Officer unabhängig und weisungsfrei agiere, insbesondere auch in der Investigation. Und plötzlich muss ich mir aber gegenüber der Organisation rechtfertigen. Was schwierig ist, was aber notwendig ist. Mhm. Und das ist aber wirklich ein Spannungsfeld.
Martin, das darf mich wirklich interessieren. Ist es notwendig, dass du dich rechtfertigst, weil ihr folgt ja einem Protokoll, ihr folgt ja einem Prozess und in Wahrheit habt ihr ja den Auftrag seitens der Geschäftsführung. Und in Wahrheit, wenn die Geschäftsführung, da sind wir jetzt wieder bei einem wichtigen Punkt, Compliance kann nur so gut sein, wie die Geschäftsführung oder das Top-Management, das dahinter steht.
Völlig richtig.
Und im Grunde genommen mache ich mir ja den Sack auf mit der Rechtfertigung, ja, weil in dem Moment, wo du dich rechtfertigen musst, verlierst ja eigentlich schon Wertigkeit. Mhm. Ja, im Grunde genommen müsste es außer Frage sein, ja, dass das, was ihr tut, einfach einem schlüssigen Protokoll, einem schlüssigen Prozess einfach folgt und der ist sauber ausgearbeitet, ja, und ihr gebt euch eine Empfehlung ab und am Ende des Tages trifft das Management die Entscheidung dazu.
Ich bin völlig bei dir. Natürlich müsste das so sein und es gibt einen Prozess und natürlich müsste das war zumindest meine Erwartungshaltung, müsste aus der Organisation kommen, na eh logisch, eh klar, dass genau das so passiert ist, eh klar, dass die Konsequenz gegeben hat. Warum bin ich in die Rechtfertigung gegangen? Weil plötzlich die Schuldzuweisung, dass diese Personen nicht mehr Teil der Organisation und der Kultur sind, sich Richtung Compliance gerichtet hat.
Und da komme ich zum nächsten Punkt. In Wahrheit müsste die Argumentation, warum es jetzt dazu gekommen ist, meines Erachtens eigentlich von den Führungskräften kommen, die die Entscheidungsträger sind. Die müssten dann eigentlich sagen, aufgrund dessen, uns sind unsere Werte wichtig und das sind unser Fundament. Mhm. Das würde die ganze Organisation gefährden und das ist die logische Konsequenz daraus.
Mhm. Und das hat auch stattgefunden. Das kann ich an dem Punkt sagen. Also unsere Geschäftsführung war dann Teil der Kommunikation. Es ist auch an die Führungskräfte dann eine entsprechende Kommunikation rausgegangen. Nichtsdestotrotz war die betroffene Abteilung gefühlt beleidigt, weil erschüttert, über den Vorfall per se, beziehungsweise auch darüber, dass diese Konsequenz gezogen wurde, hat aber genau dieses Gefühl gegen uns gekriegt. Also nicht gegen die Geschäftsführung, weil natürlich die gewusst haben, die müssen entscheiden, sondern dieses Gefühl hat sich manifestiert in
Frust.
In Frust, genau. Und plötzlich wurde die Investigation in Frage gestellt. Und es war aber ganz klar, dass dieses Fehlverhalten da war. Es war ganz klar, dass dieses Fehlverhalten untragbar ist für die Organisation. Rein objektiv betrachtet hat jede Person, die nicht in dieser Abteilung war, die Informationen über diesen Vorfall erhalten hat, auch externe Beraterinnen und Berater gesagt, ihr habt es völlig richtig gehandelt, die Geschäftsführung hat richtig gehandelt, die Compliance-Organisation hat die richtigen Maßnahmen empfohlen. Und dennoch hat die Organisation das nicht verstanden, aufgrund dieser subjektiven Komponente und diesem Gefühl, wir verlieren jemand, der so wertvoll ist, wahrscheinlich für sie selbst als Menschen. Und das ist was, wo ich sage, boah, da habe ich das erste Mal das wirklich Respekt gehabt vor diesem Thema Konsequenz und Sanktion, weil das schwingt immer so mit. Und wir sagen immer, ohne eine Sanktion ist ein Compliance-Management-System nichts wert. Und ohne Konsequenzen, wenn was passiert, ist ein Compliance-Management-System nichts wert. Und wir haben hunderte Investigationen schon geführt und immer hat es irgendwelche Sanktionen gegeben. Aber jetzt war, wir haben zwei Fälle gehabt bei uns in der Organisation, die wirklich kritisch waren. Bei der ersten war nämlich das tatsächlich so, dass man gesagt hat, da gibt es ein Ungleichgewicht in der Sanktion im Vergleich zu anderen Fällen, die wir schon hatten. Und da hat sie, also da war das so, dass wir als Compliance-Organisation, wie soll ich das sagen, uns wirklich auch mit der Geschäftsführung, mit der damaligen Geschäftsführung auseinandersetzen haben müssen, weil wir das Gefühl gehabt haben, die birgt falsch ab. Und und auch die setzen am Pflock und schaffen einen Standard für die Zukunft, der Organisation und der Kultur nicht zuträglich ist. Das war das Erste. Und jetzt da wieder, wo wir gemerkt haben, wir sind vielleicht schon so abgebrüht manchmal, dass wir uns die Zeit auch gar nicht nehmen für diese Klarheit, die erforderlich ist.
Also ich würde immer...
Macht das Sinn, was ich sage?
Voll, macht voll Sinn, aber ich würde immer langfristige Klarheit statt kurzfristiger Ruhe bevorzugen.
Ja, also ja. Klarheit vor Harmonie, das ist genau
ja,
das.
Genau. Ja, genau. Und da vielleicht, wie es vielleicht manchen Menschen leichter fallen kann. Ja, ich habe einen Satz, der heißt, hart in der Sache, weich zum Menschen. Ja, und man kann ganz viel Menschen, also es darf ganz viel Menschen und menschliche Befindlichkeiten, nur die Fakten liegen klar auf der Hand. Ja, weil, sagen wir es ehrlich, wo kommen wir hin, wenn wir alle menschlichen, ja, subjektiven Eigenschaften, ja, es kann nur so ein guter Mensch sein. Ja, da könnt ihr mit allem kommen. Ich kann sagen, der hat eine schwere Kindheit gehabt, der hat da Trauma erlitten, der hat das rechtfertigt, aber den Fakt nicht. Mhm. Ja, und wenn ich was gemacht habe, was schwerwiegend ist, weil das muss was Schwerwiegendes gewesen sein, sonst kommt man nicht auf die Idee, ja, dann kann man nichtsdestotrotz ein guter Mensch sein und achtsam sein im Umgang mit den Menschen. De facto muss ich aber, und das ist meine erste Aufgabe als Führungskraft, mich um den Rahmen kümmern, weil ich kann nicht das Wohl eines Einzelnen quasi mehr gewichten, als wie das Wohl der Gesamtorganisation. Das ist meine Aufgabe als Führungskraft. Und auch manches Mal, vielleicht, wenn man die Person sogar näher steht. Ja, Nähe ist ja immer schwierig.
Mhm. Ja, Nähe ist schwierig.
Nähe ist teilweise auch toxisch, weil es mich verklärt in meinem Blick. Mhm. Ja, weil ich dann anfange, Dinge zu verharmlosen, zu beschwichtigen.
Warum tut man das? Warum relativiert man Fehlverhalten plötzlich?
Ich glaube, da gibt es viele Gründe. Ja, wenn man einen Menschen gern hat, dann drückt man halt einfach lieber mal die Augen zu. Das ist doch überall so, oder? Wenn man einen Menschen nah hat, ja, wenn man den schätzt als Mensch, dann will man erstens auch Dinge nicht wahrhaben. Man sieht die Dinge und nimmt es trotzdem nicht wahr. Ja, und wir blenden das aus, wir haben ja ganz viele Verdrängungsmechanismen. Nur mal, wenn ich muss mir immer klar sein, wer hat jetzt mehr Gewicht? Ja, und das Gewicht muss immer auf dem Rahmen sein, ja, dass sie da 99,9% sicher fühlen können, nämlich die anderen, ja, die auch noch da sind in der Organisation. Für die ist der Rahmen essentiell, ja, dass ich den gut halten kann. Und für die eine Person, die da jetzt nicht mehr in einem Rahmen drin ist, da muss ich auch manches Mal so klar sein und sagen, hey, das trägt dieser Rahmen einfach nicht mehr. Ich schätze dich als Mensch gleichzeitig, das ist das Zauberwort, gleichzeitig, nicht aber, gleichzeitig geht sich das nicht aus. Und das, da manches Mal muss man Präzedenzfälle schaffen, nämlich in der Sichtbarkeit auch. Ja, ich habe vor kurzem bei einer anderen Organisation ein Thema gehabt, wo es um Alkohol gegangen ist. Ja, und wo das Management dann mehrfach die Augen zudruckt hat, bis das einmal was Gravierendes passiert ist. Was tust du da deiner Organisation an, innen und außen? Ja, nur weil man manches Mal, du das jetzt ganz überspitzt, Gutmenschen sein wollen. Ja, wir haben eine Verantwortung.
Das wollte ich, ja.
Und das ist relevant, dass man sich dessen bewusst ist. Ja, und es hat immer Folgen. Deine Kurzsichtigkeit, wenn du einen Menschen mit Samthandschuhen angreifst, weil du ihn halt gern magst oder weil er halt wertvoll ist, weil du glaubst, dass jetzt am Markt kein Finst, der die Hocken so gut machen kann, weil das schwingt ja auch mit, ja, hat immer Konsequenzen. Und diese Konsequenzen schaden deiner Kultur. Und das, was deiner Kultur kaputt machst, das brauche ich dir auch nicht sagen, wie mühsam das ist, das wieder aufzubauen, wieder Vertrauen zu schaffen. Das ist ganz schwierig. Ja? Und die Menschen, die du in der Organisation gehabt hast zu dem Zeitpunkt, wo du auf einmal angefangen hast, die Regeln zu verschieben für den einen oder den anderen, die merken sich das ein ganzes Leben lang. Mhm. Mhm. Und die tragen das auch immer mit. Und dann wird das Ganze auch, ja, dann wird man auch zynisch bezüglich der Kultur.
Mir macht diese Inkonsequenz, macht mir ja tatsächlich abhängig.
Natürlich.
Und das ist natürlich für die Kultur, ist das verheerend. Weil eins muss man schon sagen, jetzt 99% verlassen sie drauf, dass richtiges Verhalten einen Wert hat für die Kultur. Und wenn ich 99% des Unternehmens dann sage, na, es kommt darauf an, in welcher Position du bist, es kommt darauf an, wie gut, dass du verbandelt bist mit der Geschäftsführung oder mit der Compliance-Organisation oder es kommt darauf an, ob du vielleicht andere Geschichten auch noch hast oder was auch immer, dann relativiert sie nämlich das.
Und ich bin
dann
nicht mehr glaubwürdig.
Völlig
ich bin
richtig.
Einfach nicht mehr glaubwürdig.
Und das ist, also das muss uns in der Compliance schon klar sein, dass Null Toleranz ist ein Versprechen, mit dem schaffen wir Vertrauen in der Organisation. Wir entscheiden ja nicht als Compliance Officer, das ist das Gute. Aber wenn wir merken, dass wir selbst möglicherweise Interessenskonflikten oder möglichen Interessenskonflikten unterliegen, weil wir die Personen, gegen die wir investigieren, vielleicht näher kennen und wir das Gefühl haben, boah, das schaffe ich gerade nicht, dass ich mich da abgrenze von der Person XY und der Tat, dann sollte ich mich vielleicht auch rausnehmen aus der Investigation. Vielleicht ist das schon ein Hebel, dass man sagt, ich nehme mich zurück von der Investigation, um auch da nicht falsche Grundlagen zu liefern für dann eine verschobene Konsequenz. Also vielleicht ist das schon der Hebel, den wir haben in der Compliance, dass ich mich rausnehme und auch vielleicht übergebe an eine externe Beraterin oder an einen externen Berater, die da unterstützen oder anleiten. Und was mich noch nicht loslässt, ist dieses Thema Klarheit. Weil ich war immer der Meinung, dass es klar ist, wenn ich was anstelle oder wenn ich mich nicht an die Regeln halte, dann passiert was mit mir. Mir hat nur genau dieser letzte Fall hat man gelernt, dass die haben auch verstanden, dass was passieren muss. Also es war nicht so, dass sie gesagt haben, um Gottes Willen, warum gibt es denn überhaupt eine Konsequenz? Aber sie war diese Tragweite der Konsequenz, die war für die Organisation zu überraschend, vielleicht weil wir vorher einen anderen Standard gehabt haben, oder nicht gut genug kommuniziert.
Das schwirrt mir jetzt die ganze Zeit im Kopf herum. Die Richtungsänderung gehört kommuniziert. Und wenn das nicht passiert,
richtig.
Also das ist die Klarheit, die die Organisation braucht, nämlich auch auszusprechen, Moment einmal, wir verstehen die Irritation und wir bekennen uns dazu auch, dass es unterschiedliche Entscheidungen gegeben hat und rückblickend betrachtet war das nicht richtig. Gleichzeitig wollen wir hier jetzt einen gemeinsamen Standard setzen, dass es unabhängig von Person, Näheverhältnisse und so weiter ist, dass die Konsequenz, die Sanktion für alle Menschen und somit auch die Werte für alle Menschen, die Richtlinien für alle Menschen gleichermaßen gelten. Und das, glaube ich, hätte ein Schlüssel sein können.
Ganz bestimmt.
Und grundsätzlich auch Klarheit immer, zu Fehlentscheidungen muss man auch Klarheit schaffen.
Ja.
Weil dann wird's greifbarer.
Ja.
Ja, und dann Menschen machen Fehler, Organisationen machen Fehler. Fehler zu kommunizieren schafft wiederum eine andere Kultur. Ja, also das macht auch was mit der Kultur, wenn ich offen dazu stehe, okay, wir haben da andere Entscheidungen getroffen, wir sind nicht glücklich mit diesen Entscheidungen und deshalb müssen wir jetzt einen anderen Standard setzen. Und ehrlicherweise, das klingt jetzt hart, wenn ich das so sage, aber sowas ist ein Glücksfall für eine Organisation, weil das wird jetzt die Richtung für alle Zukunft ändern, so unangenehm es jetzt für die Compliance war.
Nein, ja? Es ist absolut Lernen durch Schmerz jetzt für uns.
Ja, absolut. Aber ich glaube, dass jetzt ein für alle mal klar ist, dass es einen neuen Standard gibt. Ja, und der ist sollte unverhandelbar sein. Ja, und gekoppelt mit einer Geschäftsführung oder mit einem Top-Management, das 100% sagt, das, was die Compliance ausarbeitet, ich vertraue da drauf, deshalb gibt es eine Compliance, die sind die Wächter unserer Werte. Ja, dann macht das was. Mhm. Dann wird das auch wieder in Richtung Vertrauen gehen. Ja, mhm. Aber das braucht natürlich ein bisschen Zeit.
Mhm. Absolut. Ja.
Vielleicht noch vorher, weißt du, mir geistern die Fragen dann immer wieder ein bisschen länger im Kopf und weißt du, für mich vorher gefragt hast, warum macht man denn das? Und du weißt, wie das Eingangsstatement war, warst du ein bisschen verwirrt, wie ich gesagt habe, Kopf und Bauch zusammenbringen, ja. Und das fühlt sich dann inkongruent. Und das möchte ich dir kurz erklären.
Ich habe es sogar aufgeschrieben.
Wir haben, glaube ich, alle in uns, wenn wir gut entwickelt sind, ja, wenn wir gut aufgestellt sind in unserem Leben, ein Bauchgefühl für das, was ist richtig und was ist falsch. Und dem Bauchgefühl können wir vertrauen. Mhm. So. Dem, was wir aber nicht vertrauen können, ist unseren Kopf. Mhm. Das hat jetzt nichts mit Ratio zu tun, sondern wir beginnen, uns Dinge schön zu reden. Du kennst es vielleicht, wenn du die mit einem Menschen irgendwie, den triffst nicht mehr, aber was, an was erinnerst du dich zurück? Ganz oft erinnerst du dich an die guten Momente. Mhm. Ja? Und dann auf einmal fängt diese Gedankenmaschinerie an. Ja, da war er gut und da war er super und das hat er auch noch super gemacht. Und da kannst du dir nicht vertrauen. Ja? Weil dein Kopf versucht, einen Weg zu finden, damit du dann das begründen kannst und argumentieren kannst. Der Kopf ist ja permanent darauf aus, dass es die Dinge ergänzt, mhm. damit du dem Ganzen wieder Sinn geben kannst. Und wenn du da denkst, okay, die Organisation fängt jetzt an, irgendwie zum nervös werden, ist es doch nicht die richtige Entscheidung, dann wird der Kopf, weil wir alle ja auf kurzfristige Lösungen auch bis zu einem gewissen Grad aus sind, ja, damit es schnell wieder gut ist, damit es sich schnell wieder besser anfühlt, Dinge finden, damit du besser argumentieren kannst für die, warum es doch geht. Mhm. Ja, und da darfst du dir aber nicht vertrauen, mhm. weil der Bauchgefühl, was ist richtig, was ist falsch, was tut unsere Organisation gut, wäre das Richtige. Ja? Also dieses, ich glaube, wir alle haben ein ganz grundlegendes Gespür für, was ist moralisch, ethisch, korrekt, einwandfrei, was ist die richtige Entscheidung. Und umso länger du dann drüber nachdenkst, desto mehr Argumente wirst du finden, wo du das in Frage stößt. Und dann geht das nicht mehr Hand in Hand. Mhm. Ja, also ich glaube da, und natürlich kommt man jetzt sagen, rational betrachtet haben wir den Prozess abgearbeitet und so weiter. Das ist mir alles klar. Ja, aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns auf unser Gespür verlassen von, das ist stimmig oder das ist nicht stimmig. Mhm. Ja.
Das ist ein richtig guter Punkt, weil ich für die Compliance ja immer sage, es gibt eine Trias und die Trias besteht aus Hausverstand, Bauchgefühl und einem richtig eingenordeten moralischen Kompass. Und diese drei Dinge im Zusammenspiel helfen mir, um zu wissen, verhalte ich mich richtig oder nicht richtig. Und genauso ist es aber dann auch bei der Konsequenz in Wahrheit. Ja, also nicht nur verhalte ich mich jetzt richtig oder nicht richtig, sondern welche Konsequenz setze ich denn bei Fehlverhalten? Und das ist ein richtig guter Punkt, weil ich wollte dich nämlich auch fragen, wie unterstützt man denn Entscheiderinnen und Entscheider bei der Frage, was ist denn die richtige Konsequenz? Und vielleicht ist die Frage, wie fühlt sie sich denn an? Was fühlt sie für die richtig an? Nicht, was glaubst, was ist das Richtige, sondern fühlt sich die Handlungsempfehlung für die richtig an? Geht sie das aus? Die Frage noch, geht sich das aus für die Organisation oder für dich als Mensch? Und dann hast du immer nur den Anker und das Rettungsnetz der Compliance-Organisation. Ja, und das macht es vielleicht auch für uns jetzt einfacher und umso wichtiger, vielleicht diese Sanktionen zu Fehlverhalten einmal zu dokumentieren. Also vielleicht ist die Dokumentation, welche Fälle haben wir gehabt, welche Sanktionen haben wir gesetzt, wie vielleicht ein Kriterien oder ein Katalog an Kritikalität mit entsprechenden Sanktionen, nicht als schwarz-weiß, sondern als vielleicht Richtschnur für Handlungsempfehlungen. Vielleicht ist das wichtig, damit wir auch diesen Sicherheitsanker und dieses Sicherheitsnetz auch den Entscheiderinnen und Entscheidern geben können.
Mhm. Mir fällt da nur eine Schlüsselfrage ein. Also ich glaube, wo du immer sehr klar bei den Entscheidungsträgern ausfüttern kannst, ist es personenbezogen, ist es vielleicht verklärt ist, würdest du, also angenommen, du bist jetzt die Person, die es entscheidet, ja, würdest du, und jetzt nehme ich die Susi Müller aus der Abteilung XY oder bei Robert, keine Ahnung was, schieß mich tot, aus der Abteilung, dieselbe Entscheidung treffen? Ja, du hast jetzt gesagt, ja oder nein, wir machen das, aber wir machen das nicht. Prüfe für dich nochmal, würdest du mit der Person, wenn die dieselbe Vergehen hätte, dieselbe Entscheidung treffen, würdest du mit der Person dieselbe Entscheidung treffen? Weil dann wirst du den Boden finden der Fairness. Und würdest du es nicht treffen, dann überdenke deine Entscheidung nochmal.
Ja, und vor allem überdenke oder denk drüber nach, warum ist das so?
Genau.
Also welchen, unterliegst du vielleicht irgendeinem Bias? Also ist vielleicht irgendwas, wo du sagst, boah, das triggert mich da ganz besonders. Und wenn wir bei der Handlungsempfehlung und bei der Entscheidung genau diese Suche nach der Fairness, wenn wir die ernst nehmen und hinterfragen, warum schlagen wir denn das genauso vor, weil bei wem anderen würde ich es nicht vorschlagen. Ich glaube, dann sind wir auf einem recht guten Weg. Jetzt ist nur meine Frage, gibt's, also aus deiner Sicht, ist Gleichbehandlung, weil das aus meiner Sicht, oder
sagen ist Gleichbehandlung möglich?
Es ist jetzt schwierig, die Frage zu stellen, weil wir reden die ganze Zeit drüber. Aber ist das überhaupt realistisch? Es ist ein hehres Ziel, Gleichbehandlung, aber ist es in einer Organisation überhaupt möglich? Ist es möglich?
Also es ist wirklich eine knifflige Frage und ich würde es so beantworten. Ja, Gleichbehandlung ist schwierig, aber Fairness ist möglich.
Ah, das ist, was ist das für ein wunderbarer Satz? Ah, großartig. Wirklich, das ist wirklich großartig.
Freut mich.
Vielleicht war das jetzt, weil meine Frage war jetzt nur gewesen, weil wir haben jetzt eine wunderbare Reise eigentlich gehabt zum Thema, von was gehen wir aus, von der Null-Toleranz-Politik. Was sind die Schwierigkeiten? Worauf sollten wir uns fokussieren? Klarheit vor Harmonie. Das verletzte Sicherheitsgefühl. Aber das Versprechen, das wir an die Organisation abgeben, nämlich genau diesen Rahmen zu schaffen, von dem du gesprochen hast, von dem ich eigentlich jetzt schon die ganze Zeit immer spreche. Dieser kleine Werkzeugkasten beim Thema Fairness, nämlich zu fragen, würdest du A genauso behandeln wie B? Und wenn nicht, was sind denn die Gründe dafür? Wir haben uns unterhalten über das Thema Klarheit, nämlich nicht nur Klarheit, dass es eine Sanktion gibt, sondern warum gibt es eine Sanktion und warum gibt es Sanktionen für welche Art von Fehlverhalten, um hier eine Richtschnur zu haben, um auch die Entscheiderinnen und Entscheider an die Hand zu nehmen und auch denen Sicherheit zu geben bei und für ihre Entscheidung. Und jetzt hast du so einen wunderbaren Satz gesagt, jetzt wäre vielleicht, ist auch meine Schlussfrage obsolet dadurch, weil was ist für dich der eine Gedanke, den Menschen aus dieser Folge jetzt mitnehmen sollten?
Was ist für mich der eine Gedanke, den Sie mitnehmen sollten? Ja, wirklich die Frage, wozu führt es, wenn ich die Konsequenz nicht durchziehe, beziehungsweise wenn ich sie durchziehe? Ja, was ist die Folge daraus? Mhm. Was mache ich mir für einen Raum auf? Das ist die, wie ich finde, die entscheidende Frage bei allem. Mhm. Ja, wozu führt das jetzt? Wenn ich da so weitergehe oder wenn ich nicht weitergehe? Ja, weil wenn ich mir das vorstelle, dann kriege ich ein Gefühl. Mhm. Und mit diesem Gefühl werde ich bessere Entscheidungen treffen.
Mhm. Das sind wir wieder beim Bauchgefühl.
Genau.
Mhm. Die Frage, wie fühlt sich eine Entscheidung an?
Ganz genau.
Großartig. Das war ein wilder Ritt. Ich habe selbst gemerkt heute, dass ich durchaus ein bisschen unsicher oder emotionaler bin bei der Folge, weil mir dieses Thema Sanktionen, das hat mich schon ziemlich mitgenommen beim letzten Mal bei uns in der Organisation, weil ich es selbst nicht verstanden habe und weil ich gemerkt habe, was wir eigentlich oder was vorher schon für ihre Fehler passiert sind, dass die Organisation so reagiert hat, weil ich mache der Organisation keinen Vorwurf, sondern das ist ein Thema oder das ist eine Kultur, die wir geschaffen haben durch das Verhalten, das wir vorher toleriert haben oder gesetzt haben. Und darum war die Folge für mich jetzt nicht ein Schwarz-Weiß und Sanktion als Element, sondern darum wollte ich mit dir sprechen, weil du Menschen anleitest, weil du Menschen an die Hand nimmst, weil du Organisationen hilfst, richtig zu entscheiden beziehungsweise sich eine richtige Kultur aufzubauen. Und ich habe es versucht schon ein bisschen zusammenzufassen, aber dieser große Wert der Fairness, wenn wir Sanktion mit Fairness verknüpfen, haben wir, glaube ich, als Organisation und insbesondere als Compliance Officer wahnsinnig viel gewonnen. Und für mich war das wirklich eine etwas schwierigere Folge, weil ein bisschen unkonventioneller, aber ich bin froh, dass ich das mit meiner Freundin gemacht habe. Also vielen herzlichen Dank.
Es war wunderbar.
Liebe Leslie, ich lasse dich nur nicht gehen, weil es gibt ja bei mir auch immer noch ein drittes wiederkehrendes Element und das ist das Code of C, C-Wort, Compliance in einem Wort. Was ist dein C-Wort?
Puh. Puh, auf das war jetzt nicht mehr vorbereitet. Ja, es ist für mich, muss mit Tee anfangen?
Natürlich nicht.
Okay, nein. Gut, das war nur Spur nervöser. Es ist für mich Kultur schaffen.
Kultur schaffen. Was, du hast dir letztes Mal dein Wort gesagt?
So.
Menschenliebe.
Ah, ja, schau.
Ja. Kultur schaffen als ein Wort, Menschenliebe. Und ich gebe vielleicht heute auch noch eins dazu, das Bauchgefühl.
Ja, genau.
In diesem Sinne, es war eine wunderbare Reise, es war ein wunderbarer Ritt. Liebe Leslie, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute für mich. Wir nähern uns dem Ende unserer Reise durch das Compliance-Management-System. Also jetzt haben wir die Sanktion gehabt. Beim nächsten Mal unterhalten wir uns über die Kontrolle und über das Audit. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin bitte bleiben Sie compliant. Bleiben Sie aber vor allem ein guter Mensch. Ihr Martin Reichezeder.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.